So, hallo zurück. Ich freue mich total. Heute ist der Christoph Beitzinger bei mir. Würdest du dich einmal vorstellen, was du so machst und vor allem für wen du arbeitest und was so dein Job da ist und deine Aufgaben da sind, weil das ja heute für die heutige Folge sehr relevant sein wird.
Super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne nachgekommen bin. Mein Name ist Christoph Beitzinger. Ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren beim Labor Laboclean tätig, dort im Bereich der Erbkrankheitendiagnose, vor allem mit dem Schwerpunkt bei Hund und Katze sowie beim Pferd. Und auch die Merkmalsanalytik spielt dort eine Rolle tätig. Und ja, also Werdegang, ich bin promovierter Biologe, habe meinen Abschluss an der Universität in Würzburg gemacht. Und wie gesagt, bin seit 10 Jahren jetzt in dem Bereich der Analytik oder der Diagnostik, muss man eigentlich besser sagen, für die Erbkrankheiten bei Laboclean tätig.
Ich finde das mega spannend, vor allem weil man ja auch irgendwie vor allem als Anfänger das gar nicht so auf dem Schirm hat. Warum könnte Genetik jetzt eigentlich wichtig sein für mich? Weil letztendlich, ich will ja jetzt erstmal einen Hund und für mich ist doch erstmal nur wichtig, dass ich eine Hundeschule finde. Aber ich finde, es ist ein total wichtiges Thema, weshalb ich es auch total cool finde, dass du heute dabei bist, weil Genetik doch irgendwie wichtiger ist, vor allem vor dem Hundekauf, als man vielleicht manchmal weiß. Wir werden heute auch über Themen sprechen, die vielleicht auch relevant sind, wenn ich den Hund schon habe. Aber es gibt ja viele Dinge, die eben auch zu beachten sind. Unter anderem zum Beispiel das Thema Fellfarbe. Vielleicht können wir mal damit einsteigen und vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick daran geben, warum oder beziehungsweise welche Rolle spielt Fellfarbe in der Zucht beziehungsweise bei Hunden und ist es eine reine Ästhetiksache oder hat das vielleicht auch eben Konsequenzen für den Hund?
Ja, das ist natürlich tatsächlich eins meiner Expertenfelder, sage ich mal, also die Fellfarbe, deswegen auch der gute Einstieg an der Stelle. Ich möchte noch mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, der gerade angeklungen ist. Natürlich stellt sich immer ganz grundlegend die Frage, warum spielt denn Genetik überhaupt hier eine Rolle? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei mir so ein Einstieg gewesen, damals, als ich zu Laboclean gekommen bin, dass mir gar nicht bewusst war, welche entscheidende Rolle das spielt. Und ich denke, im Gespräch wird eindeutig rauskommen, dass es eben auch gerade mit den modernen Auflagen, mit den modernen Hindernissen und ja, Schwierigkeiten, die man in der Zucht hat, immer relevanter wird. Und klar, die Fellfarbe ist nicht nur deswegen, weil es eins der ersten Merkmale ist, auf die man gehen wird, da ein ganz relevanter Punkt. Also kommen wir mal daher, wie suche ich mir denn überhaupt einen Hund aus? Dann wird es ja wahrscheinlich anhand erstens mal bei den allermeisten optischer Gesichtspunkte gehen. Ich sehe einen Hund, der Hund gefällt mir, der Hund an sich gefällt mir, die Fellfarbe des Hundes gefällt mir und dann wissen wir schon, okay, die Fellfarbe spielt also für eine Kaufentscheidung, für das, ich sage mal es vorsichtig, das Verlieben in ein Tier durchaus eine entscheidende Rolle. Und dann ist es natürlich auch ganz klar, dass bestimmte Fellfarben durchaus ja im Trend liegen, ja eine Modeerscheinung sind, vielleicht auch gerade besonderer Beliebtheit sich erfreuen, weil eben irgendein Star vielleicht mit irgendeinem Hund in irgendeiner Farbe relativ oft in den Medien präsent ist und dann besteht ein gewisses Interesse auch sowohl von der Züchterschaft als auch natürlich an den Hunden, die dort gezüchtet werden.
Letztendlich ist es ja auch Angebot und Nachfrage, ne? Es ist ja nicht nur der Züchter,
Absolut.
es ist nicht nur der Käufer, es ist immer irgendwie beides, weil wenn es der eine haben will, wird es hergestellt, so ungefähr, wenn ich es jetzt mal als Herstellung deklarieren darf, aber irgendwo ist es das ja letztendlich auch.
Genau, und damit kommen wir dann eben in diese Thematik auch rein, wo man sagen kann, alles das, was als Modetrend im weitesten Sinne oder mit einer hohen Nachfrage versehen ist, ist natürlich dann eine Sache, wo vielleicht dann auch der Gedanke der Qualität, und den begrenzen wir dann jetzt in dem Fall vielleicht erstmal zunächst auf den Aspekt der Gesundheit, vielleicht hinter ein Merkmal wie die Fellfarbe mal zurücktreten kann. Und daraus ergibt sich dann schon mal direkt von vornherein eine Problematik. Nebst der Tatsache, dass natürlich viele Fellfarben und dann kommt die Genetik ins Spiel eben an rezessiven Merkmal liegen. Also das heißt, dass ich eben bestimmte Hunde, die eine Trägereigenschaft haben, miteinander kombinieren muss, dass ich überhaupt zu dieser Fellfarbe komme. Und dann erklärt sich natürlich auch ganz leicht, dass eben gerade ausgefallene, seltene Fellfarben erstens mal eine tiefe Kenntnis dessen erfordern, was ich da tue. Und zweitens mal natürlich im Zweifelsfall halt auch schwierig zu erhalten sind, wenn ich nicht auf eine sehr, sehr enge Zucht, auf eine sehr enge Linienzucht gehe. Und dann haben wir eben Problematiken, was die Genetik angeht.
Reden wir mal nicht nur von Theorie, sondern wirklich von Praxis. Ich glaube, das, was so, ich sag mal, das bekannteste Phänomen, was wirklich gesundheitliche Konsequenzen hat, sind ja diese ganzen Sonderfarben, die man ganz, ganz häufig mittlerweile bei französischen Bulldoggen sieht, bei Labradoren extrem häufig sieht. Also alles, was so, ich sag mal, für den Laien bezeichnet, ins Silber, ins Blau, das, was eben besonders hübsch ist. Also im Grunde das, was ja genetisch aufgehellte Farben sind. Also, ne, wir haben ja das Schwarz, das wird dann zu einem Grau oder zum Silber. Das ist ja zum Beispiel so ein großes Thema. Kannst du darüber mal was erzählen?
Ja, ist tatsächlich ein großes Thema. Also wenn man mal von dem grundsätzlichen Fakt ausgehen, dass erstmal eine Farbe einfach nur eine Farbe ist, kommen dann natürlich diese Spezialgeschichten dazu, dass bestimmte Farben eben auch an gesundheitliche relevante Merkmale geknüpft sind. Und genau so einen Fall haben wir mit dieser von dir angesprochenen Aufhellung oder Verdünnung oder eben mit dem Fachbegriff Dilution verbundenen Fellfarbe an der Hand. Da ist es so, dass zunächst mal die genetische Grundlage dafür auch wieder rezessive Varianten sind. Die befinden sich am sogenannten D-Locus, D wie Dilution und der Locus wie der Genort. Also das ist immer so eine Verknüpfung, die man bei den Fellfarben in der Genetik findet. Und diese rezessiven Varianten, die dort vorliegen, die sorgen erstmal rein faktisch dafür, dass das Pigment in die Haare nicht mehr normal verteilt eingelagert wird, sondern das Pigment ist in der Form verändert, vor allem das Eumelanin, also das dunkle Pigment, dass dieses Pigment verklumpt und innerhalb des Haars dann auch als Klumpen, als Pigmentklumpen nachweisbar ist. Und das hat jetzt zwei Dinge zur Folge. Einmal den optischen Effekt, also das Haar wirkt dadurch heller. Wenn viel Pigment an einer Stelle ist und die Zwischenräume zwischen den Pigmentklumpen größer sind, dann wird das Haar heller in der Optik. Und das Zweite ist natürlich, je nachdem wie stark dieses Merkmal sich im Haar ausprägt, kann es hier zu Haarbruch kommen, kann es aber auch, wenn es die Wurzel betrifft, zum Beispiel zum Absterben des Haars kommen, zu Symptomatiken innerhalb der Haut, also dass die Haarbälge und die verbundenen Zellen in der Haut dann eben entsprechende entzündliche Erscheinungen aufweisen. Und es kann natürlich dann auch in der Folge zu Sekundärinfektionen kommen. Das wäre dann das klassische Bild einer Color Dilution Alopecia, also der Erkrankung, die mit dieser Dilution.
Und die Konsequenz, also ich habe es schon sehr häufig erlebt bei Kunden, vor allem eben, ich kriege es ganz oft bei den französischen Bulldoggen und den Labradoren mit, ist dann nicht selten Allergien jeglicher Art, totale Reizempfindlichkeit, die finden total schwer Ruhe, die verlieren Fell, die haben extremen Juckreiz. Also im Grunde, ich muss schon etwas sagen, also es ist so ja, eine sehr sichere Sache, mit sehr hohen Tierarztkosten ein Leben lang zu tun zu haben und extremen Futterunverträglichkeiten. Ist das auch so das, was du unterschreiben würdest?
Ja, in den Extremfällen sicherlich. Also die Fälle, die man kennt, die in diesem Bereich liegen, dass eben auch starke Sekundärinfektionen sich ausprägen, dass das den gesamten Hund betrifft, dass wirklich also die CDA in der Vollausprägung mit der entsprechenden Beteiligung der Hautschichten vorliegt, ist das etwas extrem ja, Gravierendes, was das Leben des Hundes im Endeffekt tagtäglich und in jeder Sekunde beeinflusst. Und wenn man Bilder von den Hunden sieht, dann sieht man, dass das den Hunden nicht gut geht. Also die fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht wohl in ihrer Haut. Also ich bin durchaus auch an der einen oder anderen Stelle Allergie geplagt. Und da kann man schon nachvollziehen, wie sich ein Hund fühlt, der quasi über den gesamten Körper ja eine allergische Reaktion im Zweifelsfall oder eben diese entzündlichen Hautschichten hat. Das Tragische daran ist, dass wir zwar in der Genetik die Farbe bestimmen können, also wir können die genannten Varianten für die Verdünnung bestimmen, wir haben aber leider noch keine Kenntnis über den Faktor, der dann die CDA auslöst. Warum ist das so entscheidend? Viele glauben, ah super, ich kann ja den D-Locus testen und dann habe ich eine Aussage, ob der Hund das bekommt oder nicht. Das ist eben leider genau der Trugschluss. Nur weil der Hund eine Verdünnung hat, muss der die Symptome nicht entwickeln, sondern das ist dann wieder etwas, was durch einen zweiten Faktor dazu kommt, den wir nicht kennen und der je nach Rasse unterschiedlich verbreitet ist.
Und was würdest du jetzt sagen, weil letztendlich ist es ja so, also soweit mein Kenntnisstand ist, ist es so, dass diese Sonderfarben offiziell in vielen Zuchtvereinen gar nicht zugelassen sind, aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele Züchter, die das züchten, die es anbieten, ne? Wir hatten das Thema Angebot und Nachfrage. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass die Züchter, die das züchten, wenn man die fragt, sagen die natürlich, unsere Hunde, bei denen gibt es gar keine Probleme, die sind total gesund. Bei uns kann man guten Gewissens kaufen, die sind ja auch nicht selten dann noch teurer als die anderen Hunde. Was ja oft so ein bisschen suggeriert, ist was ganz Besonderes, ist was ganz Tolles, weil da zahle ich sogar noch mehr Geld für. Was würdest du Anfängern vor allem, aber eigentlich generell darüber sagen, wenn die sagen, ja, aber der Züchter hat ja gesagt, dass meine Hunde gesund sind?
Erstens, Vertrauen muss gerechtfertigt sein. Also es gibt das mit Sicherheit, dass man da gesunde Zuchten hat, gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist es so, ich muss immer mit einer gewissen Skepsis und natürlich mit einer gewissen eigenen Vorbildung da reingehen. Also die grundsätzliche Empfehlung muss eigentlich sein, man sollte sich gerade als Anfänger den Hund definitiv nicht nach der Farbe aussuchen. Das wäre schon mal eine ganz grundsätzliche Empfehlung und das kann man eigentlich global auf alle Farben, auf alle Hunde beziehen. Also wer die Optik über die Fachkenntnis und über die Gesundheit stellt, der macht grundsätzlich erstmal einen Fehler, vor allem als Anfänger. Wenn ich dann daraufhin zurückgehe, was eigentlich die Problematik dahinter ist, nämlich das Spannungsfeld Zucht und dann spezifisch Zucht mit gesundheitsrelevanten Merkmalen, dann kann man tatsächlich sagen, ein Züchter, der sich auf ein Merkmal spezialisiert hat, das eine gesundheitliche Komponente in sich trägt und eine entsprechende Fachkenntnis hat, der kann das Merkmal auch sinnvoll bearbeiten. Das ist Zucht. Merkmal bearbeiten heißt, ich selektiere innerhalb meiner Zucht, innerhalb der Linien, innerhalb der Verpaarungen, die ich vornehme, auf gesunde Tiere. Und wenn ich das für ein bestimmtes gesundheitsrelevantes Merkmal mache, dann ist auch davon auszugehen, dass ein Züchter, der sich damit intensiv beschäftigt, wahrscheinlich einen gesünderen Bestand hat oder mit dem Merkmal bewusster und damit auch besser umgeht, als einer, der halt sagt, oh, die Farbe gefällt mir und dann mache ich mal einen Wurf, bei der die Farbe fällt. Warum ist das gerade so relevant? Naja, es gibt Rassen, in denen die Farbe zum Rassestandard gehört und bei denen haben wir diese Thematik CDA, wenn wir darauf jetzt nochmal gehen, zum Beispiel ganz, ganz selten oder überhaupt nicht. Beispiel wäre der Weimaraner, wo eben diese Merkmale quasi nicht auftreten. Während man auf der anderen Hand Rassen hat, wie den Dobermann, bei dem dieses Merkmal mehr oder weniger aus der Zucht verbannt wurde, weil eben alle Dobermänner, die das Merkmal hatten, auch die CDA entwickelt haben. Und da ist eben schon der erste Punkt, wo man sieht, es ist Fachkenntnis nötig. Man muss wissen, in welcher Rasse darf ich das machen, mit welchen Linien darf ich das machen. Und gerade bei Rassen, wo eben die Farbe zu den Sonderfarben gehört, so wie du es gerade gesagt hast, ist es eben so, dass man hier sehr genau gucken muss, und das ist dem Laie eigentlich kaum zuzumuten, um entscheiden zu können, ist das jetzt was, wo ich dem Züchter vertrauen kann und sagen kann, ja, ich kaufe hier einen gesunden Hund, oder muss ich mich da einfach schlau machen oder muss ich einfach nach einem anderen Hund gucken?
Okay, also letztendlich würde ich das jetzt mal so zusammenfassen. Als Anfänger ist es, beziehungsweise überhaupt als jemand, der eben sich mit der Genetik nicht, der kein Biologe ist, der sich eben nicht so auskennt, dass er das überprüfen kann, weil es ist ja eine Sache, sich damit auszukennen. Das zweite ist ja, wie überprüfe ich das wirklich beim Züchter, dass der sich genauso auskennt? Das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Und selbst wenn ich dann irgendwann sage, oh, es muss aber so ein Hund sein, rein theoretisch, wovon ich grundsätzlich sowieso weggehen würde, ist es sowieso schwer dann zu sagen, ja, woher weiß ich denn, dass der Züchter das kann? Von daher würde ich fast schon sagen, dann davon rausgehen. Jetzt hatten wir diese ganzen Sonderfarben ja, aber es gibt ja noch mehr genetische Fellfarben, wo man sagen muss, oh, da sollte man als Anfänger einfach ein paar Sachen beachten. Zum Beispiel Merlfarben und Ähnlichem, was ja zum Rassestandard tatsächlich gehört. Aber trotzdem gibt es ja Dinge, die ich als Anfänger wissen sollte, um auch zu wissen, okay, macht der Züchter das? Kriege ich jetzt eher wahrscheinlich einen Krankenhund oder nicht?
Ja, also da sind wir im Endeffekt auch wieder voll im Thema drin. Wie vorhin schon angedeutet, es gibt eben viele Farben, die gesundheitlich überhaupt keine Relevanz haben. Und es gibt die 3-4 Beispiele, bei denen man aufpassen muss. Die CDA hatten wir jetzt mit der Dilution. Und das Zweite, was in aller Munde ist, ist das Merl, eben von dir ja auch schon angesprochen. Also eine Veränderung, die im Endeffekt zu dieser sehr, für viele sehr attraktiven Spezialscheckungsfärbung führt, die man vor allem bei den Hütehundrassen relativ häufig sieht, also bei Shelties oder Australian Shepherds oder Ähnlichen ist das sehr weit verbreitet, aber eben auch zum Beispiel bei einer deutschen Dogge.
Gibt es mittlerweile überall. Also
überall eigentlich, genau.
Mit mehr, ist ja. Es überall drin mittlerweile.
Genau. Und hier haben wir halt ein sehr, sehr spezielles Merkmal vor uns, weil erstens mal Merl an sich liegt an einem dominanten Faktor. Das heißt, im Gegensatz zu den vorhergenannten reicht das, wenn das eben von einer Elternseite kommt. Und in diesem Fall muss man sagen, ist es nicht nur ein reicht das, sondern darf es nur von einer Seite kommen, weil wir hier die zusätzliche Thematik haben, dass wenn zwei dieser Merl-Faktoren aufeinander treffen, also ein reinerbiges Tier für den Merl innerhalb der Genetik entsteht, dann haben wir damit teilweise sehr gravierende gesundheitliche Probleme, weil es hier eben zu Missbildungen kommen kann an den Sinnesorganen Auge, Ohr, aber auch die Hunde an sich eben im Allgemeinzustand extrem schlecht dastehen. Also das ist wirklich gravierend. Wer sich das mal angucken möchte, kann das auch mal sehr leicht ergoogeln. Der Fachbegriff Double Merl oder Weißtiger reicht da aus und dann sieht man viele Bilder, die man lieber nicht gesehen hätte. Das ist also einer der gravierendsten Fälle, der sich aber auch tatsächlich, und das ist die Quintessenz daraus, durch einen genetischen Test sehr leicht verhindern lässt, beziehungsweise durch eine ordentliche Zucht auch im Endeffekt sehr einfach dieses Merkmal zu betreuen ist. Man muss eben bloß verhindern, dass diese Doppelung des Merle stattfindet, und das kann man dadurch sicherstellen, dass eben einer der Partner freigetestet sein muss. Also das heißt, wie auch immer man das jetzt mit dem Genotypus ausdrückt, da gehen wir gleich mal auf diesen Fachbegriff ein bisschen ein, sollte der Hund eben klein m oder frei, also groß n sein und eben keins dieser Merle-Allele auf.
Da können wir ja gleich noch mal drauf eingehen. Das sind jetzt Sachen, auf die ich achten müsste. Gibt es denn, weil das hattest du gerade jetzt gesagt, es gibt Farben, bei denen muss ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen. Was zählt denn da so darunter? Ja.
Gehen wir lieber nochmal auf die Farbe, die dann zusätzlich in dem Dreiklang der häufigen Gesundheitsmerkmale relevant ist. Ach, ja. Das wäre jegliche Form von Weiß und Weißcheckung. Das ist nochmal eine andere Nummer. Also ganz klar, Pigment ist, wenn man mal das einfach runterbricht, nicht nur der Optik wegen oder der Schönheit wegen relevant, sondern Pigment hat mal ganz grundsätzliche Funktionen, die sich vor allem in einer Schutzfunktion äußern. Also sowohl die Tarnfunktion, die dürfte jedem klar sein. Der Hund kommt vom Wolf, und beim Wolf war Tarnung mit Sicherheit ganz, ganz entscheidend. Und deswegen gibt es auch beim Wolf, je nach Gebiet, in dem der Wolf vorkommt, sehr unterschiedliche Färbungen, die aber dort eine Schutz- und Tarnfunktion haben. Und dann haben wir natürlich eine zusätzliche Schutzfunktion, nämlich die vor der Sonneneinstrahlung, also die vor dem UV-Licht. Die sollte auch jedem bekannt sein, der mit einer hellen Haut schon mal lange in der Sonne war. Beim Hund erfüllt diese Funktion das Pigment in den Haaren. Und dann sind wir beim Weiß, weil Weiß ist eine Farbe, bei dem das Pigment im Haar fehlt. Und da, wo kein Pigment ist, kann auch keine Schutzfunktion stattfinden. Das heißt also, Hunde mit einer weißen Fellfärbung, bei denen ist diese Barriere schon mal in den Haaren nicht vorhanden. Das heißt, das muss die Haut übernehmen. Und wenn wir dann in Checkungsfaktoren reingehen, wo also das Pigment wirklich komplett fehlt, auch in der Haut, dann fehlt eben auch diese Schutzfunktion. Das heißt, wir haben auch dort mal zumindest eine höhere UV-Empfindlichkeit. Das heißt, ich muss den Hund im Zweifelsfall an den exponierten Stellen mit Sonnenschutz versehen. Ich habe eine höhere Lichtempfindlichkeit, wenn es die Augen betrifft. Und ich habe eventuell dadurch dann auch ein höheres Risiko, zum Beispiel für bestimmte Hautkrebsarten, wie bei Menschen auch, wenn ich eine hohe UV-Exposition habe, dann kann eben sowas passieren.
Ist ja beim Schimmel nicht anders.
Genau, wobei beim Schimmel tatsächlich an den Weißfaktor, und da muss man ein bisschen trennen, ist tatsächlich noch ein erhöhtes Risiko an eine bestimmte Form des Hautkrebses an diesen Faktor gebunden. Das ist beim Hund nicht so, aber durch die Exposition ist, wie gesagt, das Risiko mal grundsätzlich erhöht. Und ein Punkt kommt leider noch zusätzlich dazu, das ist die Taubheit. Also vor allem, wenn eine großflächige Weißcheckung den Kopfbereich mit betrifft, dann ist das Risiko für einseitige oder beidseitige Taubheit deutlich erhöht. Hat man also vor allem in Rassen, da kommt vielleicht so eine kleine Überraschung dazu, wie beim Dalmatiner, den würde man ja doch erstmal vielleicht nicht als Extremschecke einordnen, aber das ist eben genau eine Extremschecke. Bei denen ist das dann relativ häufig, dass wenn die auf diese wirklich Pigmentfreiheit außerhalb ihrer Punkte gezüchtet sind, dass die dann relativ häufig auch Taubheiten aufweisen.
Und dann gibt es ja eben noch die weißen Hunde, die nicht Extremschecken sind, sondern die eben quasi ein extrem aufgehelltes Gelb sind. Aber bei denen ist es ja nicht ganz so krass, ne?
Bei denen ist es nicht so, und das kommt einfach daher, dass die von der Genetik, die dahinter steckt, quasi einen anderen Weg gehen. Wie gerade von dir schon angesprochen, hier gibt es also Pigment. Hier ist nur das Pigment extrem aufgehellt. Und das ist eben das blonde Pigment in dem Fall, das Pheomelanin, der Gegenpartner zu dem vorhin genannten Eumelanin als dunkles Pigment. Und wenn das extrem aufgehellt ist, dann sind wir eben auch in so einem Bereich cremeweiß bis weiß. Kennt man also zum Beispiel von Rassen wie dem Samoyeden oder dem weißen Schweizer Schäferhund. Da kommt also das Weiß über diesen Weg. Und was man bei den Tieren aber auch klar sieht und was die Abgrenzung schon mal ermöglicht, die haben also sehr dunkle Nasenspiegel. Die haben, wenn man sich die Haut unter den Haaren anguckt, eben eine dunkel gefärbte Haut. Und das ist eben die Abgrenzung zu den Schecken, die dann eben normalerweise einfach das Hautfarbene zeigen. Also vor allem bei den Bulldog-Rassen zum Beispiel, da sieht man dann oft eine pinke Nase, pinke Lefzen, und das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich hier eine Scheckung habe.
Und auch Beispiel für Extremschecken ist so alles, was so Dogo Argentino zum Beispiel oder sowas ist. Und
richtig,
ich habe auch schon tatsächlich weiße Boxer gesehen. Und letztens habe ich auch mal einen, aber ich glaube, das war Albino, einen Dobermann gesehen, wo ich dachte, genau. Krass.
Tatsächlich gutes Stichwort Albino, das wäre nämlich der vierte Player in dieser Geschichte. Albino ist tatsächlich, muss man aber sagen, eigentlich keine, also zumindest in einem Vollalbinismus keine Farbe mehr, sondern eigentlich ein reines gesundheitsrelevantes Merkmal. Auch wenn die Hunde tatsächlich in manchen Stellen extrem gefragt sind, muss man eigentlich das ganz klar objektiv so benennen, dass jede Form von Vollalbinismus ein ja im Endeffekt ein durchaus ein Qualzuchtmerkmal ist, weil die Hunde eben kein Pigment mehr bilden können und dementsprechend diese komplette Geschichte, die gerade angesprochen war, wegfällt. Und das geht bei den Hunden dann eben in Sehproblematiken rein, in Taubheiten rein, in eine erhöhte Lichtempfindlichkeit, in eine erhöhte UV-Sensitivität. Also da kommt so viel zusammen, dass man sagen kann, jede Form von Vollalbinismus muss in diesem Bereich eben nicht mehr als Farbe betrachtet werden.
Okay, also das heißt, zusammenfassend, es gibt ja, wir haben jetzt gesagt, es gibt Farben, bei denen man sich definitiv Gedanken machen müsste. Muss ich jetzt total Angst haben als Anfänger, als Laie, dass sobald mein Hund Merlfarben ist oder sobald mein Hund, oder wenn ich doch mich für einen Dalmatiner entscheide, dass ich da jetzt sagen muss, oh Gott, kann das vielleicht noch nachher kommen? Oder ist es so, dass man das, sag ich mal, als Welpe schon feststellen kann, zum Teil?
Das ist tatsächlich zum Teil. Also gerade bei Merle oder bei den Scheckungsfaktoren ist es so, dass die Färbung eigentlich beim Welpen schon sehr deutlich zutage tritt. Also gerade bei der Scheckung ist es sogar so, dass bestimmte Bereiche noch kleiner werden in den ersten Lebensmonaten bis Lebensjahren. Also dass die Weißscheckung eher weniger wird, als sie am Anfang sich dargestellt hat, weil das Pigment auch immer noch in Zellen einwandern kann. Bei Merle sieht man das normalerweise auch von Geburt ab, wenn es denn ein offensichtlich sichtbares Merle ist. Und insofern ist eigentlich hier die einzige Geschichte, die eben dann auch mit dem Alter oder mit einem gewissen Alter kommt, diese Color Dilution Alopecia, die vorhin als erstes angesprochen war. Da ist im Endeffekt so, dass man eben sagen kann, bei diesen blauen, silbernen, aufgehellten Tieren knauft man immer so ein bisschen die Katze im Sack, weil man eben nicht genau weiß, kommt das nicht, wann kommt es und in welcher Qualität, also in welcher Stärke tritt es denn beim einzelnen Tier auf. Aber ganz wichtig ist mir nochmal einen Punkt zu machen für das Merle, im Sinne von, dass man also wirklich da sagen kann, es wird dieses Thema extrem emotional, extrem heiß diskutiert, Ausstellungsverbote und was da alles im Raum steht, wobei man dort eigentlich sagen kann, man kann den Faktor klar genetisch erfassen und man kann durch eine verantwortungsvolle Zucht, die diesen Faktor berücksichtigt, eigentlich ein Gesundheitsrisiko nahezu ausschließen. Also zumindest in einem Bereich, wo man sagt, Zucht hat immer Risiko, ich kann es auf dieses Risiko minimieren.
Was steht in der Diskussion, mit Merle überhaupt zu züchten oder was wird diskutiert?
Richtig, an vielen Stellen wird das diskutiert. Also das hat natürlich gerade in den letzten Jahren einige Blüten getrieben, die in der Züchterschaft, wie auch wenn man es objektiv betrachtet, aus wissenschaftlicher Sicht ja an Grenzen gehen, weil durchaus auf Aufstellungen teilweise auch Besuchshunde in Merle-Farben verboten waren und Ähnliches. Und man sagt, das ist einfach der Schritt vielleicht zu weit. Klar, es hat zu einem großen Diskussion geführt und zu einer Aufmerksamkeit, die das Thema verdient. Aber es ist natürlich irgendwo dann für den Einzelfall nur noch schwierig nachvollziehbar, weil da ein gesunder Hund ist, der auch keinerlei Gesundheitsproblematik darstellt, wenn man ordentlich damit umgeht.
Letztendlich ist es ja so, dass Merle sehr typisch ist für die Australian Shepherds zum Beispiel oder Ähnliches, die das ja schon seit vielen, vielen Generationen haben. Aber es kommt ja genauso wie eben diese ganzen Fellaufhellungen, Silber, Champagner, Charcoal, was weiß ich, was da noch alles gibt. Das, was ja jetzt auch bei allen anderen Rassen kommt. Also ist das dann, wird da wirklich einfach mit, sag ich mal, einer Mutation weitergezüchtet oder wird da auch teilweise was reingezüchtet von anderen Rassen?
Ja, da muss man einfach sagen, es ist natürlich ein Merkmal, was sich dadurch, dass es sich dominant ausprägt, sehr, sehr einfach zu betreuen ist. Also ich sehe an einem meiner Elterntiere, der hat das Merkmal. Damit gibt es auch zu 50% an seine Nachkommen weiter. Das heißt, ich kann da relativ einfach etwas einkreuzen. Ich kann es aber auch relativ einfach in meinen Linien behalten. Es ist nicht so was, was versteckt vererbt wird, weil ich zwei rezessive Träger haben muss, die irgendwann wieder zusammenkommen. Und daher ist also tatsächlich davon auszugehen, dass in Rassen, in denen Merle seit Jahrzehnten keine Rolle gespielt hat oder nicht mehr sichtbar war, dass es dort wahrscheinlich von außen reinkam. Inwiefern man das dann wertet, ob das jetzt vielleicht eine Aufwertung oder eine Abwertung ist, da muss man sehr aufpassen. Da ist vielleicht auch dann ein Diskussionspunkt die Auffassung dessen, wie man den Rassenbegriff überhaupt definiert, wo der herkommt, wie er entstanden ist. Darüber könnte man mit Sicherheit mindestens 3 Stunden philosophieren.
Okay, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Sache Farben, Fellfarben, bei denen man sagen muss, okay, aufpassen, beziehungsweise wenn möglich eigentlich komplett die Finger davon lassen. Aber es gibt ja Fellfarben, wo man wirklich sagt, ja, muss man sich jetzt nicht so Gedanken machen. Wie beispielsweise schwarz, braun. Was ist mit Rot?
Ja, das ist tatsächlich spannend, weil einige dieser Fellfarben haben historisch gesehen einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also braun wurde gerade genannt. ganz, ganz lange und ganz, ganz verbreitet ist der Glaube daran, dass braune Hunde nicht nur schwächer im Pigment sind, sondern auch schwächer in der Physis, also und gesundheitsanfälliger. Also das ist etwas, was seit Jahren sich sowohl in der Literatur findet, als auch immer wieder durchaus aufgewärmt wird, auch in Gesprächen immer mal wieder vorkommt, dass Leute anrufen und sagen, Mensch, die braunen Hunde gefallen mir so, aber das heißt ja immer, die werden leichter krank. Das entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage, muss man dazu sagen. Ja, also da ist Braun ist deutlich besser als der Ruf der Farbe. Und ja, auch für das angesprochene Rot oder für andere Grundfarben kann man eigentlich sagen, gibt es dort keine bekannten gesundheitlichen Merkmale, die direkt an die Farbe gekoppelt sind. Wann wird es auch da wieder an Punkten, wo zum Beispiel ein Braun in einem Labrador plötzlich zum Modetrend wird und dann natürlich entsprechend viele Labradors in dieser Farbe produziert werden. Und damit natürlich auch andere Probleme plötzlich in diesen braunen Hunden auftreten und dann immer ganz schnell das auf das Braun geschoben wird. Das ist halt nicht der Fall. Also da kann man einfach sagen, die allermeisten Varianten, die man so kennt, die für die Fellfarbe stehen, stehen nur für diese Fellfarbe, sind nachgewiesen nur für die Veränderung des Pigments verantwortlich, haben keine weitere gesundheitliche direkte Korrelation.
Das heißt, der Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Verhalten würdest du dann verneinen?
Nicht unbedingt. Den direkten Zusammenhang würde ich verneinen. Also den direkten Zusammenhang, da tue ich mir sehr schwer als Biologe. Allerdings ist es definitiv so, dass bestimmte Verhaltensmerkmale natürlich erbliche Komponenten haben, wobei es da ganz, ganz schwierig wird, weil vieles sehr an sehr vielen Faktoren liegt. Und dass dann bestimmte Verhaltensmerkmale eventuell in bestimmten Farblinien häufiger sind und in bestimmten anderen nicht, das ist durchaus liegt in der Sache, liegt aber daran, dass diese Merkmale miteinander gekoppelt vererbt werden und nicht direkt an der Farbe liegen.
Okay. Und kann ich denn jetzt, also als Züchter zum Beispiel, wie kann ich als Züchter denn vielleicht sicher gehen, dass wenn ich zum Beispiel eben Merle oder ähnliches züchte, dass eben vielleicht die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass ich eben kranke Hunde züchte? Kann ich das testen lassen?
Ja, also bei Merle ganz einfach, da kann ich es testen lassen und wie vorhin schon gesagt, ich muss halt sicherstellen, dass keine Merle-Hunde miteinander verpaart werden, also keine Hunde, die beide als Elternteile das Merkmal haben, ist in dem Fall tatsächlich über einen genetischen Test zu empfehlen, weil es gerade beim Merle bestimmte Formen gibt, die gar nicht sichtbar werden am Tier. Von daher ist da einfach auch eine grundsätzliche Empfehlung, den Test durchzuführen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und auch in vielen anderen Fällen, wo ein Test vorhanden ist, kann ich den natürlich erstmal grundsätzlich empfehlen, weil es eine Objektivität schafft. Ich habe ein Merkmal, das kann ich überprüfen. Ich kriege ein genetisches Ergebnis und mit diesem genetischen Ergebnis kann ich dann züchterisch arbeiten. Das heißt, eigentlich ist erstmal mehr Wissen in dem Fall für den Züchter immer ein Vorteil. Die Frage ist natürlich, was ich dann mit dem Wissen mache. Gerade bei Rassen wie dem Australian Shepherd, wo ich ja gute 3 Hände voll Gentests habe für gesundheitliche Merkmale und dann noch eine Fellfarbe dazu kommt, ist natürlich klar, dass das den Züchter schon im Zweifelsfall sehr, sehr schwierige Entscheidungen stellt. Welches Merkmal hänge ich wie hoch auf? Welches ist zu priorisieren und kriege ich überhaupt einen global gesunden Hund hin mit den Daten, die ich da habe? Das ist schon klar, das ist nicht einfach, aber das gehört eben zur Zucht dazu. Und das, was dahinter steht, ist immer der Gedanke eigentlich, der vorherrschen sollte. Ich muss das Tier objektiv beurteilen. Und das tue ich eben auf der Ebene Verhalten, das tue ich auf der Ebene meinetwegen auch Rassestandard, das tue ich aber ebenso auf der Ebene Gesundheit. Und da gehört in der modernen Zucht für ganz viele Rassen ein gewisses Set an Gentests einfach dazu.
Jetzt bin ich ja aber als Laie, der sich da ja beim Züchter einen Hund holt, habe ich ja, sag ich mal, keine Ahnung. Gibt es denn Fragen oder Fragen, die ich stellen sollte oder Dinge, auf die ich achten sollte, wenn ich jetzt mir einen Hund hole, der eventuell farbtechnisch, sag ich mal, kritische Punkte mit sich bringt?
Ja, als allererstes gehört natürlich da ein gewisses Maß an gesundem Menschenverstand beziehungsweise Einschätzung des Gegenübers dazu. Das ist ähnlich wie beim Kauf von anderen Dingen auch. Also der Hund zählt ja nach Recht als Sache, von daher sei mir der Begriff Ding in dem Zusammenhang mal erlaubt. Ich muss mich im Vorfeld schlau machen. Ich muss denjenigen irgendwie einschätzen, der mir diesen Hund verkaufen möchte. Und ich muss dann ja, gesundes Maß an Skepsis mitbringen und vielleicht auch die richtigen Fragen fragen. Also wer sich im Endeffekt uninformiert in einen Hundekauf stürzt, der hat vielleicht dann auch nur das kleinste Problem mit der Farbe oder mit einem Gesundheitsmerkmal, weil natürlich da ganz andere akute Probleme, also der Haltung und Ähnliches auftreten. Aber tatsächlich, wenn ich eben so einen Hundekauf beim Züchter mir vorgenommen habe und vielleicht sogar auf der Suche nach einer speziellen Farbe bin, dann heißt es halt vorher sich schlau machen und dann vielleicht mit dem Wissen, was man jetzt auch durch das Zuhören hier beim Podcast erhält, dann mal den Züchter die eine oder andere kritische Frage stellen und mal gucken, wie das Gegenüber reagiert. Also verantwortungsvolle Züchter werden auf all die Fragen, die man da so stellen kann, auch eine gute Antwort haben und werden im Normalfall das Thema kennen und sollten es tunlichst nicht kleinreden. Also im Sinne von, wenn ich eben blaue Hunde züchte, dann sollte ich mich mal damit beschäftigt haben, was ich da tue. Und dann werde ich auch dem Gegenüber Rede und Antwort stehen können, was dort in meinen Linien ist und was dort vorkommt. Und wenn es da schon Verheimlichung gibt, dann ist vielleicht eher die Finger davon zu lassen.
Und er sollte ja eigentlich auch total dankbar dafür sein, dass die Fragen gestellt werden, weil es ja letztendlich bedeutet, der Gegenüber, der mir diese Fragen stellt, setzt sich damit kritisch auseinander, der informiert sich und das beinhaltet ja in der Regel, dass der nicht unüberlegt einen Hund kauft. Und von daher sollten Züchter eher dankbar dafür sein, wenn sie eben diese Fragen gestellt bekommen vom Käufer.
Ja, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, es wird auch den allermeisten so gehen, dass wenn man einen Hund sucht und dann eben mit solchen Fragen kommt und mit dem Interesse kommt, dass der Züchter sehr dankbar ist und die Fragen gerne beantwortet. Denn zur Zucht kommt man, weil man die Zucht mag im Normalfall. Also sprich auch den Hund und die Rasse, die man dort züchtet, mag und ein Faible dafür hat. Und dementsprechend wird man auf die Fragen auch gerne antworten.
Ja, zusammenfassend würdest du sagen, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte so einen Hund haben, würdest du das jetzt als mit